Fell und Fürbügel. Der Fürhunde-Podcast des DBSV.
Ein herzliches Willkommen zur vierten Folge von Fell und Fürbügel. Ja, was für ein Zungenbrecher. Das ist der Fürhunde-Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Ich bin Lisa Mümmler aus der Sichtweisenredaktion vom DBSV und bin selbst auch Fürhundhalterin seit mittlerweile doch schon über 4 Jahren. In der heutigen Episode soll es um Fürhundeschulen gehen. Und dazu habe ich 3 Gäste, die ganz, ganz viel zu diesem Thema erzählen können. Es sind nämlich alles 3 Trainerinnen und Trainer, die Fürhunde ausbilden. Bei mir sind Anniko Ebersberger, Andrea Patzek und Thomas Thalmeier. Ich finde es mega schön, dass ihr da seid und ich würde sagen, stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, fange ich an, weil du mit dem Namen Anniko Ebersberger angefangen hast. Ja, wie man das ja hört in meiner Sprache, ist ein ungarischer Akzent drin. Also ich komme ursprünglich aus Budapest. Mein Name ist ja Anniko Ebersberger und seit 1985 bilde ich Blindenführhunde aus. Diese Ausbildung habe ich ja noch in Budapest angefangen, in der staatlichen Blindenführhundschule. Und seit 1988 lebe und arbeite hier in Deutschland als Blindenführhundtrainerin. Und seit 2001 lebe und arbeite hier in Rostock, Markgrafenheide.
Ja, super. Hallo, ich bin die Andrea Patze und ich bin eine Kollegin von Thomas Thalmeier. Ich wohne in der Nähe von Stuttgart in Weinstadt. Das ist so ein schönes Weinländle. Und seit 16 Jahren arbeite ich mit Hunden und als Rettungshundeausbilderin, habe seit 11 Jahren eine eigene Hundeschule. Und seit einem Jahr bin ich jetzt Assistenzhundetrainerin im Bereich Blinden für Hunde. Und es macht mir riesig viel Spaß.
Hallo erstmal, ich bin Thomas Thalmeier. Wie Andrea schon gesagt hat, wir arbeiten zusammen. Ich mache das jetzt seit 8 Jahren, bin wohnhaft in Efringenkirchen. Das ist kurz vor Basel, zwischen Freiburg und Basel in dieser Ecke von Deutschland. Und freue mich jetzt auf den Podcast.
Ja, super schön, dass ihr alle da seid. Und ich würde sagen, dann stürzen wir uns auch direkt ins Thema. Also wenn ich mit Harry so unterwegs bin, dann sprechen mich ja ganz oft Menschen an und die wollen dann unbedingt wissen, so woher ich eigentlich Harry habe. Und ich sage dann immer, naja, von der Fürhundeschule. Und irgendwie löst es immer noch viel mehr Fragen aus, weil eigentlich alle Leute das total spannend finden. So, was macht eine Fürhundeschule und ja, wie wird der Hund ausgewählt und ausgebildet und wie lange dauert das? Also unglaublich viel. Und natürlich ist es auch für blinde und sehbehinderte Menschen total spannend, die sich vielleicht selbst auch bald einen Hund beantragen möchten. Und von dem her, ja, also das Thema ist sehr groß und es gibt viele, viele Fragen. Und ja, darum sprechen wir heute drüber. Also wie wir gehört haben, bildet ihr 3 alle Fürhunde aus. Und jetzt würde zuerst mal interessieren, welche Qualifikation benötigt man denn, um das zu tun?
Ja, also in Deutschland gibt es gar keine Berufsschule. Also es gibt keine Berufsschule für Blindenführhundtrainer. Ne? Alle möglichen Berufe gibt es eine 3-jährige Berufsschule. Aber tatsächlich als Blindenführhundtrainer kann man das nirgendwo in einer Berufsschule lernen. Was aber sehr gut und sehr wichtig ist, ich sage auch den heutigen Jugendlichen, die sich für diesen Beruf interessieren, dass das auch vielleicht aus 2 Berufe zusammenkommt, weil wir ja 2 Lebewesen an die Leine haben. Und deswegen sage ich, dass wenn man mit Menschen arbeitet, dann sind schon einige humanmedizinische Kenntnisse notwendig sein, wo man sich ein bisschen so in Lernen, in Studium schon mit Menschen sich befasst oder beschäftigt und ein bisschen etwas über Menschen oder sogar in unserem Fach über blinden Menschen lernen kann. Und die andere Seite sind die kinologischen Kenntnisse, also etwas mit das, was mit dem Hund zu tun hat. Und dann sind sehr viele in unserem Beruf sind ja schon ganz normale Hundetrainer. Ich persönlich komme aus Budapest, dort ist eine staatliche Blindenführhundschule, wo ich mit 19 Jahren angefangen habe und hatte ich das Glück, ein bisschen so berufsbegleitend mit dem Hund und auch in den blinden Kenntnissen ausgebildet zu werden. Also in dieser staatlichen Blindeninstitut hatte ich ja die Möglichkeit, so ein Mobilitätstraining und lebenspraktische Fähigkeiten zu erlernen. Und so hatte ich dann zu meinem Start mit dem Blindenführhund so parallel ein bisschen bisschen Kenntnisse erlangen können. Und wir haben heute Vorgaben von der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. der Deutsche Blindenverband bemüht auch daran, dass derjenige, der Blindenführhunde ausbildet, fachlich gut versiert ist, ausgebildet ist. Und deswegen haben wir heute eine sogenannte Präqualifizierungsverfahren. Das heißt, wir müssen uns prüfen lassen für die Krankenkassen, alle die Hilfsmittel herstellen, und der Blindenführhund ist ein Hilfsmittel mit Seele, müssen durch diese Präqualifizierungsverfahren kommen. Und sind wir heute, die so circa 40 Blindenführhundschulen in Deutschland, schon in einem fachlichen Fortbildung haben wir teilgenommen und sind wir heute zertifiziert und geprüft.
Super. Also danke mal für diesen auch theoretischen Teil. Das ist eben auch ganz wichtig, weil für Hunde, also wie du auch sagst, Hilfsmittel sind. Und da braucht es ja dann wenigstens gewisse Standards, so an denen man sich orientieren kann. Jetzt wollen wir aber eigentlich gleich mal ganz praktisch werden. Mich würde interessieren, wie sieht denn bei euch so ein ganz normaler Arbeitstag aus? Oder gibt es den überhaupt?
Den gibt es auf jeden Fall. Ich habe die Hunde hier bei mir im Haushalt mitleben. Dann ist natürlich in der Früh nach dem Aufstehen dürfen die Hunde erstmal im Garten laufen und sich bewegen. Danach ist dann das Frühstück angesagt für die Hunde. Und dann geht's zu den einzelnen Trainings mit dem Hund, je nach Stadium vom Hund natürlich. Kann sein, dass ein Welpe-Junghund da ist, wo man einfach nur Sozialisierung macht. Ich fahre dann gern nach Basel oder nach Freiburg für solche Sachen. Und mit den anderen Hunden wird dann im Fürgischer gearbeitet. Dann ist grundsätzlich eine kleine Gassi-Runde noch mit dabei, dass die Hunde toben können. Und danach ist immer eine Mittagspause. Ich bin ein totaler Fan von einem Mittagsschläfchen. Das genieße ich dann immer sehr mit den Hunden zusammen auf der Couch. Und am Nachmittag ist dann eben noch mal eine kleine Trainingseinheit, wo es dann wirklich Grundgehorsamsübungen, Sozialisierung, öffentliche Verkehrsmittel fahren. Und am Abend ist dann meistens noch eine große Gassi-Runde angesagt.
Und du hast jetzt zweimal Sozialisierung gesagt. Also ich weiß nicht, ob mit dem Begriff jeder was anfangen kann. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären, was das genau bedeutet.
Sozialisierung ist, ich bringe den Hunden bei, dass sie in der großen, weiten Welt klarkommen. Das heißt, man fährt nach Basel, nach Freiburg, in irgendeine größere Stadt. Der Hund darf sich die ganze Welt anschauen. Er muss lernen, dass Straßenverkehr was Normales ist, dass ein Bahnhofsgebäude mit vielen Personen was Normales für den Hund ist, öffentliche Verkehrsmittel, das Wackeln in dem Zug und in dem Bus, das gehört alles mit zur Sozialisierung. Auch andere Hunde, Lebewesen, Menschen, Rollstuhlfahrer, Kinder, das ist alles mit in der Sozialisierung dabei. Soweit klar?
Ja, absolut. Ja, dann würde mich als nächstes interessieren, ob vielleicht jemand von euch mal ein Beispiel geben kann, wie so einzelne Sachen trainiert werden, weil Führhunde können ja sehr viel. Dazu haben wir auch in der ersten Folge total viel aufgeklärt, was es da für verschiedene Kommandos gibt. Und ja, wie übt ihr denn sowas?
Da sage ich ganz gerne was dazu. Also erstmal ist ganz arg wichtig, und das wollen wir auch immer wieder betonen, dass wir positiv bestärkt arbeiten. Also unsere Hunde sollen Spaß haben an der Arbeit, weil sonst würden sie ja irgendwann mal all die Motivation verlieren. Also bei uns gibt's viele Leckereien, Kekse, Futter, Spiel, um den Hund in der Motivation zu halten. Wir könnten natürlich jetzt hier stundenlang erzählen über unzählige Kommandos und haben uns jetzt eins rausgesucht. Und ich finde total spannend den Aufbau einer Ampel. Mhm. Die Ampel, viele denken immer, ja, Ampel, ha, ja, super, mein Hund kann ja sehen, der kann ja dann die Signalfarben erfassen. Nee, leider ist es nicht so. Also die Hunde sind leider rot-grün blind, also sehen rot und grün in so einer grauen Schattierung. Man hat auch in der Forschung festgestellt, sie können schon Farben erkennen, aber die sind eher so pastellartig. Also wäre das Erkennen der Signalfarbe nicht das Optimale. Also muss der Hund lernen, dass wenn ich zu ihm sage Ampel, dass er eine Ampel ansteuert und mich dorthin führt, damit ich die Ampel betätigen kann. Also wir machen das jetzt, wir arbeiten gern mit Targets. Das sind so kleine Scheiben oder Post-its, die man nutzt, damit der Hund erstmal lernt, mit seiner Schnauze dieses Target zu berühren. Und wenn das aufgebaut ist, da ist das Signal Ampel noch gar nicht dabei, dann kann ich mit diesem Target zur Ampel gehen, vielleicht mal dieses Target sogar an die Ampel kleben und ihm auffordern, dieses Target zu berühren. Dann geht er hin, berührt mit der Nase dieses Target und bekommt einen Keks. Und so mache ich das immer wieder, bis der Hund irgendwann verstanden hat, wenn ich die Geste ihm zeige, dass er die Ampel berührt. Und dann kommt auch das Signal dazu, Ampel. Dann geht er hin, berührt die Ampel, bleibt an der Ampel dran, bis ich sie ertasten kann. Und dann bekommt er eine Belohnung. Und dann ist natürlich die ganze Aufgabe nicht zu Ende. Dann muss ich alle Ampeln, die es so gibt auf dieser Welt, mit ihm natürlich trainieren. Man nennt es dann generalisieren. Also ich brauche eine Ampel, die einen Taster hat, die vielleicht der Taster blau ist, der Taster grün ist, der vielleicht gar keinen Taster hat. Eine Ampel, die provisorisch da nur steht mit dem Betonsockel. Und wenn das alles erfolgt ist, dann kann der Hund eine Ampel zeigen.
Ich finde es mega spannend. Also einfach so auch diesen Einblick zu bekommen und ja auch total cool. Und gibt es denn eine Liste oder bestimmte Vorgaben, was ein ausgebildeter Führhund alles können muss?
Es gibt ja heute ja ganz, ganz wichtige Vorgaben. Das sind ja sogar einmal dann auch schon von der DBSV, also von dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die nennt man dann auch Qualitätskriterien. Und genau so etwas hat uns auch schon jetzt der GKV, also der gesetzliche Krankenkassen, schreiben uns genau vor, wie und was wir den Blinden für Hunden beibringen sollen. Also ich vergleiche den Blinden für uns seine Arbeit so ein bisschen so gegenüber den Stockarbeit. Dann sage ich immer, der Langstock, mit dem Langstock gehen ist ja sehr mühsam, ja, weil der Langstock es ein Hindernisfinder ist. Ne? Also ich gehe mit dem Langstock, taste ich den Weg und schon ist heute Mülltonnetag. Bei jeder Ausgang steht ein Mülleimer oder eine Mülltonne oder eben parkende Autos. Irgendwas versperrt mir den Weg, wo ich dann mühsam gehe. Der Blindenführhund dagegen ist ein Hindernisumgeher. Und deswegen ist viel schöner mit einem Blindenführhund gehen. Und diese ganze Ausbildungsstandards und alles, was sie wissen sollen, ist in eine große Liste, sage ich mal so, der Qualitätskriterienliste eingefasst. Und dazu müssen wir uns halten. Also alles der Wichtigste ist das, worüber jetzt wir auch reden, dass die Ausbildung der Hunde eben auf einen positiven Basis erfolgen soll. Positiv heißt mit viel Lob und auch Futterlob. Und die Führleistungen, die Ausbildungsmethoden eben entsprechend der heutigen wissenschaftlichen Standards entsprechen sollen. Deswegen war auch unser Thema in den letzten 2 Jahren in diesen Fortbildungen, dass wir das auch nochmal durchgehen, nochmal auffrischen und dass wir das dann auch richtig machen, weil das auch dann bei den Gespannprüfungen auch richtig abgefragt wird, welche Art und Weise der Blindenführhund seine Arbeit gelernt hat. So circa 30 bis 40 Hörzeichen lernen die Hunde in jedem Blindenführhundschule. Man kann ja Unterschied machen ein bisschen von verschiedenen Beschreibungen. Bei mir ist ein Briefkasten ist Post, bei den anderen ist ein Box oder ein Brief, aber entsprechend händigen wir unseren Klienten Hörzeichenliste noch vor dem Lehrgang aus und das können sie ein bisschen studieren und anhand dieser Hörzeichenlisten kann man mal ein bisschen schon so hinter den Kulissen einblicken, was der Blindenführhund ja so gelernt hat. Und wenn man diese 30, 40 Basic-Hörzeichen nimmt, da sind ja schon mal die Grundbefehle drin, wie voran, rechts, links, kehrt, Sitzplatz, komm, bleib. Das ist eigentlich der Basic. Und dann aber Drehungen, Ziele finden wie Eingang, Ausgang, Treppe oder Schalter. Und dazu kommen dann in dem Lehrgang die sogenannte Zielhörzeichen. Also hier in Rostock sage ich dem Hund nicht, wir gehen zu Dr. Müller oder wir gehen zu Aldi oder wir gehen zur Apotheke, sondern diese Zielhörzeichen werden dann im Lehrgang benannt und dann lernt der Hund noch zu diesen 30 bis 40 Hörzeichen nochmal so gut 20, 30 laufe diesem Lehrgang oder kurz nach dem Lehrgang für den Alltag. Ein ausgebildeter Führhund, sagen wir immer, ist kein Taxi. Aber so, mal mit vorgehaltenen Hand sage ich, Wenn der aber ausgebildet ist und zu Hause gut angekommen ist und viel, viel gearbeitet hat mit seinem zukünftigen Besitzer, dann ist er ein bisschen doch wie ein Taxi. Und wenn ich von zu Hause losgehe und sage, ich, wir gehen zur Arbeit, dann, wenn er es gut gelernt hat, dann kann er mich dann schon ohne große Hilfe zur Arbeit führen. Was aber nicht bedeutet, dass man hinter dem Bügel einschläft und alles dem Hund überlässt, sondern immer ein Team bildet und schön aufpasst, was und wo der Hund alles macht.
Das hast du total schön gesagt. Ich habe nur gerade gedacht, also mein Taxi fährt erstaunlich oft in den Park, ob ich will oder nicht. Aber das sind ja auch so ein bisschen diese kleinen, ja, Charaktereigenschaften, die es ja so schön machen mit dem Hund. Und man muss jetzt ja auch sagen, das ist ja eine riesenlange Liste an Kommandos und Hörzeichen, was der Hund kann. Aber es gehört ja auch noch mehr dazu. Also es ist ja nicht so, dass man grundsätzlich jedem Hund all diese, sage ich jetzt mal, Hörzeichen beibringt und dann kann er sofort als Führhund arbeiten. Und deswegen, ja, vielleicht könnt ihr mal erklären, was ein Hund tatsächlich mitbringen muss, dass er Führhund werden kann. Und auch, wie ihr das rausfindet, ob ein Hund dann für die Ausbildung geeignet ist.
Ja, also das ist natürlich die mentale Gesundheit und auch die körperliche Gesundheit. Also tatsächlich, wenn ein Hund in Ausbildung kommt, wird ja auch getestet. Und natürlich ist das wichtig, dass er gute Nervenkostüm hat und auch körperlich gesund ist.
Und wie wird es getestet, wenn ich mal neugierig fragen darf?
Also es ist ja so, wir haben ja die Hunde, ist ein bisschen abhängig von der Führungsschule, wir haben die Hunde von Welpe an bei uns und sehen dann natürlich ja auch die Entwicklung vom Hund. Wichtig ist natürlich ganz klar das Wesen, freundlicher Hund soll stressresistent sein, am besten kein Jagdverhalten haben und Spaß am Arbeiten haben. Also auch dieses Will to Please, was man da immer gerne sagt. Und das sieht man natürlich ja doch, wenn man mit dem Hund viel arbeitet und viel zusammen ist, sieht man diese Dinge natürlich jeden Tag. Welche Neigungen hat der Hund oder welche hat er nicht?
Und wenn ich das auf der Webseite richtig gelesen habe, habt ihr aber alle keine eigene Zucht? Wie kommt ihr dann an eure Welpen?
Ja, also wir arbeiten jetzt natürlich schon seit vielen Jahren mit Züchtern zusammen, wo sich einfach auch gezeigt hat, dass die Hunde charakterstark sind oder halt genau diese Kriterien erfüllen, die wir benötigen für die Führhundearbeit und greifen auf diese Züchter auch immer wieder zurück.
Und es ist dann aber vielleicht manchmal auch so ein bisschen, also wie soll ich sagen, so eine Spekulation, ihr bekommt dann einen Welpen, aber im Endeffekt könnt ihr ja auch nicht sicher sagen, dass der sich dann als Führhund eignet, oder?
Das ist richtig. Jedoch, ich finde es total super spannend, diese Frage auch überhaupt, und ich finde es schwer zu beantworten. In erstaunlicherweise können die Züchter relativ früh schon sagen, welcher Hund sich am ehesten als Führhund eignet. Die sehen schon in der Welpenstube, der eine ist vielleicht ein bisschen wilder, der andere ist ein bisschen ruhiger. Aber wir können wirklich bestätigen, dass wir sehr oft jetzt Glück gehabt haben und alle Hunde sich so entwickelt haben, wie wir es uns gewünscht haben.
Das ist ja absolut super, freut mich total für euch. Und ja, Thomas, du hattest ja auch schon gesagt, dass bei dir die Hunde mit zu Hause sind von Anfang an. Ja. Ist das bei euch allen so oder benutzt jemand von euch auch ein Patenprogramm?
Die Aniko macht das ein bisschen anders. Gib da mal die Frage kurz weiter.
Tatsächlich, ja, das ist mit den Patenfamilien so schwer, weil sie sollen ja alles richtig machen, aber machen die dann auch nicht immer so richtig. Deswegen habe ich so ein Projekt, dass ich, wenn es möglich ist, meine zukünftigen Klienten frage, ob das möglich wäre, dass der Welpe oder Junghund eben in diese Familie kommt, also von dem Klienten schon in der Familie kommt. Wenn er nicht alleinstehend ist und Familienmitglieder hat, sehende Familienmitglieder, Kinder vielleicht auch, Mann, Frau und so weiter, die aber auch teilnehmen können daran, dass sie zusammen diesen kleinen Welpen bis zu einem Jahr aufziehen. Und entsprechend ein bisschen so den Kleinen unterhalten, in dem Sinne, dass sie die häusliche Erziehung betreuen, beziehungsweise die sogenannte Umwelttraining machen. Also was Thomas in Sozialisation erzählt hat, nenne ich das auch mit einem anderen Wort, sogenannte Umwelttraining, wo der Kleine einfach nur Spaziergänge macht, ein bisschen so die Welt erkundet, ein bisschen Inputs holt, was da draußen in der großen Welt passiert. Weil, wenn wir das so sehen, der Blinden für uns ein Arbeitsplatz ist ja die Straße. Und da passieren ja viele Sachen. Und wenn die Patenfamilie so circa ein Jahr lang ein bisschen behutsam den Kleinen denn eben darauf einführt, dann hat man schon als Hundetrainer nach dem ersten Lebensjahr, wenn der Hund zurückgekommen ist in die Blindenführhundsschule, schon ein bisschen leichter. Das heißt, der Hund kennt sich ein bisschen schon in ein paar Sachen aus und dann kommen dann später dann so intensive Ausbildungseinheiten mit dem intensiveren Ausbildungsinhalten. Also so eine Patenfamilie ist wirklich Gold wert, aber es ist auch wichtig, dass das richtig gemacht wird. Ich sag mal so, das muss ja jetzt nicht immer Party auf der Hundewiese sein oder irgendwie immer in Teich planschen, sondern eher so ein bisschen vielleicht Straßenbahn fahren, in ein Einkaufscenter gehen. Na, natürlich nicht überstimulieren den Welpen oder nicht überbelasten, aber ein bisschen so mal hier und da über den Tellerrand gucken lassen. Ne? Und dann können wir schon Trainer damit sehr gut was anfangen.
Ja, das glaube ich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ziemlich viel Spaß macht, so einen Hund in seinem ersten Lebensjahr zu begleiten. Aber ja, so als Patin weiß ich nicht, ob ich den dann wieder abgeben könnte. Ja.
Es ist immer sehr witzig, jeder sagt immer, ach, Welpi, so süß. Wir als Trainer denken uns, oh, ich muss so oft aufstehen in der Nacht, dass der Hund stubenrein wird. Alle Schuhe muss man verstecken. Klar sind sie süß, es macht auch irrsinnig viel Spaß mit den Welpen, aber es ist immer immens viel Arbeit.
Ja, die schlaflose Nächte, ne?
Schlaflose Nächte, ja.
Ja, also ich habe es gesehen bei meinem Bruder und seiner Freundin, die haben auch einen kleinen Hund und natürlich alle aus dem Häuschen, weil der so goldig ist, aber ja, also die haben Ähnliches berichtet. Ja, es gibt ja unglaublich viele verschiedene Hunderassen und vielleicht möchtet ihr mal erzählen, welche ihr so ausbildet.
Wir machen jetzt in der letzten Zeit wirklich nur noch Labrador, Labradoodle, Flat-Coated, und vielleicht mal einen Pudel. Das sind jetzt so die Rassen, auf die wir uns, ich sage jetzt mal, eingeschossen haben, weil wir da einfach die besten Erfahrungen gemacht haben.
Ja, also ich kann mich richtig mit Rassen austoben, sage ich mal so, weil es gibt wenig Kollegen, glaube ich, die so mit vielen Rassen arbeiten und ich bin die Einige, die dann in den zweiten Satz schon fragt, na, welcher Rassewunsch haben Sie denn? Und so kommen dann die verschiedenen Wünsche. Das haben wir schon in Ungarn angefangen, tatsächlich. Also Mitte 80er Jahre, wo ich angefangen habe mit dem Blindenführhundtraining, da waren natürlich noch damals die deutschen Schäferhunde die Haupthunderassen, sage ich mal. In den 90er Jahren kam dazu der Labrador Retriever, Golden Retriever und die sind ja auch sehr beliebt bis heute. Also ich sage immer so lustig formuliert, der Retriever ist für uns Assistenzhundetrainer geboren. So schön vielseitig ist, ne? Also mit Augen suchend, sagen wir, können wir gut ja mit Blindenführarbeit nutzen und apportierend ist ja in anderen Assistenzhundearbeit wirklich eine optimale Rasse. Aber es beliebt heute auch der Pudel. Es ist beliebt heute, was auch so bei mir beliebt ist, schon der Dudel in verschiedenen Formen. Labradoodle, Golden Doodle, Flat Doodle, in Fellformen, F1, F1B, Multigen und so weiter. Bei mir gab aber auch belgische Schäferhunderrüden wie Grönendeel, Riesenschnauzer oder zurzeit auch ein Erdelterrier. Dame ist bei mir 5 Monate alt. Also gerne gehe ich den Wünschen entgegen und die sollen natürlich Rassen sein, die auch gesellschaftlich gut ankommen. Also dass da um uns herum die Menschen und Kinder alles niedlich und süß und lieb finden natürlich.
Ja, klar. Dadurch, dass man den Führhund ja auch überall hin mitnehmen darf, muss er ja auch ja irgendwie ein bisschen Sympathie ausstrahlen. Das macht es ja dann viel leichter, auch die eigenen Zutrittsrechte durchzusetzen.
Ja.
Genau. Und jetzt ist es ja, also unter Sehenden und Blinden ist es ja bei allen gleich. Also man hat ja manchmal so diesen Tick, oh, die eine Hunderasse, die finde ich einfach ganz toll, die will ich unbedingt haben. Aber wie das halt bei jedem ist, der gerne einen Hund möchte, eigentlich sollte man sich doch schon auch Gedanken machen, welche Rasse so zu einem passt. Und ja, also oder würdet ihr sagen, jede Rasse ist für jeden Führhundhalter geeignet?
Also ich denke, also wir stehen da wirklich beratend zur Seite. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte einen Australian Shepherd haben, also einen Hütehund, und hat zu Hause vielleicht kleine Kinder, dann würden wir das eher nicht empfehlen. Also durch unsere Qualifikation sind wir natürlich auch in der Lage, bei der Rassewahl zu unterstützen. Es macht ja auch keinen Sinn, vielleicht einen schweren Schäferhund an eine 1,48 Meter große Frau also da wird das Matching halt nicht optimal laufen. Also ich denke, wir können da schon beratend unterstützen.
Ja, genau, das ist, dieser Matching ist auch wichtig, ja, gerade auch wenn man Interviewgespräche macht und so persönlich gegenübersteht, ne? Und dann ist es auch wirklich, wie Andrea sagte, auch, ich sag mal immer so lustig formuliert, kleine Reiter, kleines Pferd und große Reiter, großes Pferd. Und damit muss man dann auch natürlich die Kräfteverhältnisse auch schauen. Ne? Ich habe ja einen Klienten gehabt mit fast 2 Meter Größe. Der hat mal einen Deerhound bekommen. Ein Deerhound ist ein schottischer Hirschhund. Entsprechend schön groß, schlank, passt wo wirklich wunderbar. Die passen, die sind wirklich ein super Team. Aber nun, ich komme jetzt nicht nächstes Mal mit einem Deerhound um die Ecke und sage ich, das ist jetzt der ideale Blindenführhund und für alle. Also tatsächlich so individuell suche man für diesen Person nach Charakter, nach Erscheinung und ja, im Hintergrund so, wie es so das Leben, der Alltag abläuft, den geeigneten Hund.
Genau, ihr habt beide auch schon das Matching angesprochen. Was ist euch denn wichtig, wenn Interessenten sich bei euch melden und eben gerne einen Führhund haben möchten? Wie läuft das Kennenlernen sonst so ab, außer über die Rassen zu sprechen?
Also uns ist auf jeden Fall wichtig, dass natürlich das Interesse von den Blinden selber kommt und nicht die Familie daran sagt, ach, hol dir doch einen Hund, das ist so schön mit Hund. Dann ist bei uns das Kennenlernen einfach erstmal ein Telefongespräch, dass man sich so ein bisschen kennenlernen kann. Passt man da schon zusammen? Ist vielleicht die richtige Hundewahl dabei? Ich fahre dann grundsätzlich immer zu den Interessenten, Interessentinnen und besuch sie, bleibt da 2, 3 Stunden, nimm in der Regel einen Hund mit, dass die auch mal sehen, wie ich mit dem Hund oder wie wir mit dem Hund arbeiten. Und dann kann man gucken, ob die Zusammenarbeit stattfindet.
Okay, und worauf achtet ihr, also wenn ihr dann ein Gespann zusammenbringt, also wie wird das Team ausgewählt?
Also natürlich ja schon. Die Größe vom Hund sollte natürlich auch zu den Interessenten passen. Dann muss man auch gucken, wie ist die Umgebung? Ist es jetzt Großstadt? Da muss man natürlich auch ein bisschen mehr drauf gucken, dass der Hund dann wirklich geeignet ist für das Ganze. Welchen Hund wollen Sie überhaupt? Welche Rasse? Das sind natürlich so alles so Punkte, wo wir so ein bisschen mit drauf schauen.
Ja, selbst sogar das Gangbild vom Mensch und vom Hund muss matchen.
Danke.
Ja, alt oder jung, ne? Also Charakter, Temperament, ja, das Alltag, also das Lebensalltag, sage ich mal, ne? Was passt ja so mit dem Hund zusammen in diesem Tag, was die bewältigen, ne? Wie aktiv oder wie ruhiger das Leben läuft mit dem Hund und dann so entsprechend. Ich sag schon, eine gute Schlafmütze kann man überall hingeben, also den Hund als Schlafmütze. Und man kann ja den Hund immer noch aktivieren, aber zu einem bequemen Mensch, zu einem aktiven, schnellen Hund, das ist dann eher so kontraproduktiv, sage ich immer.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und lernen sich dann die werdenden Gespanne vor der Einarbeitung bei euch schon mal kennen oder ist es eher ein Blind Date?
Wenn ich jemanden zur Interviewgespräch einlade, dann sage ich, Sie können bei mir Hunde streicheln, aber Ihr Hund sitzt noch nicht da, weil Ihr Hund werde ich kaufen, wenn wir alles besprochen haben, wenn wir uns kennengelernt haben, wenn ich mir die wichtigen Notizen gemacht habe, wenn ich ein Bild im Kopf habe, dieser Typ Mensch braucht so einen Typ Hund. Und kaufe ich dann tatsächlich nach dem Interviewgespräch diesen Hund. Aber wenn ich hier in Mecklenburg arbeite, dann arbeite ich und mein Klient auch in Mecklenburg wohnt, Mecklenburg-Vorpommern, dann sage ich immer, dann arbeite ich fast wie vor dem Haustür. Das heißt, dann mache ich auch sogar einen Tagesausflug zu meinen Klienten, die in meiner Nähe wohnen. Und so können die ja schon während der Ausbildung den Hund kennenlernen. Oder sogar, wenn jemand weit weg wohnt, aber während der Ausbildungszeit, das ist 1 bis 1,5 Jahre, wenn wir einen Welpen aufziehen, oder 6 bis 9 Monate, wenn man mit einem erwachsenen Hund arbeitet, aber gerne empfangen wir den Besuch von den Klienten, der sagt, ich möchte gerne kommen und gerne meinen Hund besuchen oder eben ein paar Schritte mit ihm gehen oder noch spielen, streicheln. Und es ist die Möglichkeit, dass sie kennenlernen können. Aber wenn ich jetzt in Rostock wohne und jemand in München einen Hund von mir möchte, das ist dann nicht immer so möglich. Möglich ist, wie gesagt, im Besuch, aber ich kann nicht hinfahren. Aber wie gesagt, vor der Haustür, Rostock und Umgebung, fahre ich dann gerne mit dem Hund in die zukünftige Nachhause.
Genau, wir machen es dann ähnlich, wenn bei uns klar ist, wo welcher Hund hinkommt, dürfen uns die Interessenten natürlich immer besuchen. Wir nehmen uns da immer Zeit, dass man dann sagt, man geht zusammen spazieren, je nachdem, wie der Hund schon ist von der Ausbildung, dass man sagt, man macht mal gewisse Läufe mit dem Team und kann sich das dann vorher alles schon mal anschauen. Also es ist immer die Möglichkeit dann da, dass man den Hund besuchen kann.
Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Methode, weil ja dann vielleicht auch schon ein Fünkchen Bindung entstehen kann. Und ja, man freut sich dann ja umso mehr auf den Hund, würde ich mal sagen, wenn man dann vorher den schon mal erlebt hat.
Genau.
Wir schauen auch bei so einem Kennenlernen drauf, wie findet schon eine Interaktion zwischen dem zukünftigen Führhundehalter und dem potenziellen Hund statt. Weil es ist ja wirklich, man geht ja eine Beziehung ein und man sieht oft, und es ist, da geht einem das Herz auf, dass der Hund einfach schon im Vorfeld Kontakt zu der Person aufnimmt und dass da einfach was da ist. Schon eine Verbindung. Wie wenn sie wüssten, ah ja, das ist mein zukünftiger Halter.
Und ist es auch schon mal vorgekommen, dass ihr erstmal bei jemandem also ein super Gefühl hattet und dann aber auch in der Einarbeitung vielleicht gemerkt habt, oh, irgendwie ist es vielleicht doch nicht ideal, die beiden miteinander?
Leider ja. Muss man ja so sagen, leider ja. Weil es sind einfach, der Hund ist ein Lebewesen und wir ja auch. Und das können sich immer Sachen nach einer gewissen Zeit entwickeln, die vielleicht nicht ganz so optimal sind für den weiteren Verlauf. Und deswegen kommt sowas leider Gottes vorher.
Und wenn das passiert, dann sucht ihr jemand Neues oder genau, versucht halt ein neues, ich sag mal, Match zu finden.
Genau.
Okay. Ja. Bei uns ist einfach auch wichtig, dass wir hier immer ganz ehrlich über alles sprechen. Und ich sag mal, Führhunde ist ja auch ein super schönes, positives Thema. Aber man muss eben auch manchmal dran denken, ja, es kann einfach auch mal nicht passen. Das kann man auch einfach nicht vorhersehen. So sind die Lebensumstände und ja, kann ja mal der Fall sein. Aber meistens gehe ich mal davon aus, dass es läuft. Und ja, wir werden noch eine Extra-Folge zur Einarbeitung machen, aber weil das auch so ein sehr beliebtes und spannendes Thema ist, wäre es doch ganz schön, wenn ihr uns mal kurz erzählt, ja, wie das so abläuft.
Also wir machen die Einarbeitung immer geteilt. Das heißt, ich finde es immer schön, wenn die ersten 5 Tage eben an dem Wohnort von mir oder eben auch von der Andrea oder einer anderen Trainerin ist, dass es die Umstellung für den Hund ein bisschen einfacher macht. Nicht gleich neue Umgebung plus neuen Halter. Danach ist dann, geht man an den Wohnort, so im Regelfall für ungefähr 10 Tage, macht dann da eben die unterschiedlichen Wege und dann darf das Team erst einmal so 4 Wochen alleine unterwegs sein. Und nach den 4 Wochen kommen wir dann wieder vorbei für ein paar Tage, gucken, wo hatten sie vielleicht Fehler eingeschlichen oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann gibt es bei uns die Gespannprüfung.
Ja, und bei mir ist das so, dass ich mit dem Hund tatsächlich für 15 Tage nach Hause fahre zum Wohnort des Blinden und dort sofort mit der Einschulung anfange. Der Hund geht ab dem ersten Tag auch schon ins neue Zuhause hinein, bleibt auch sofort dort. Und ich wohne in der Nähe in einem Hotel oder Pension, so dass ich dann jeden Morgen nach dem Frühstück dann zum Arbeit erscheine. Ich teile den Tag dann, Vormittag Arbeit, eine kleine Mittagspause mit Mittagsschläfchen für Mensch und Hund und dann Nachmittag arbeiten bis zum Abendessen und noch einmal später am Abend nochmal der letzte Gassigang. Und so arbeiten wir dann eben 15 Tage. Dann komme ich wieder nach Rostock zurück und dann hat mein Klient mit dem Hund eben die Möglichkeit, 4 bis 6 Wochen alleine zu arbeiten, eine kleine Routine zu bekommen dazu, dass wir dann später, wenn dann soweit ist, die Gespanntprüfung dann bestellen können. In dieser Zeit halten wir guten Kontakt, wenn es nötig ist. Gegebenenfalls fahre ich auch nochmal zurück, kontrolliere ich die Arbeit und wie gesagt, wenn es gut läuft, dann 4 bis 6 Wochen später, dann beantragen wir die Prüfung.
Genau, ihr habt auch schon die Gespannprüfung angesprochen. Und ja, wie sich unsere Zuhörer ja denken können, gibt es dazu dann auch noch eine eigene Folge, weil das wirklich auch was sehr Komplexes ist. Wenn die aber bestanden wurde und die Krankenkasse dann die Kosten für den Hund übernimmt und es alles sicher ist, dass man eben als gespannt zusammenbleibt, das ist ja erstmal so der Idealfall, dann wird vermutlich erstmal ein bisschen gefeiert. Und ja, falls aber dann vielleicht doch im Nachhinein mal ein bisschen was schief läuft oder ja, wie ihr sagt, es können sich ja auch Fehler einschleichen, man weiß einfach nie so recht, ja, was bringt das Leben so mit sich? Wie helft ihr da im Nachhinein?
Also wir sind für unsere Teams auf jeden Fall da. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es kann immer mal was schiefgehen. Der Hund durchläuft ja auch über die Jahre, also er wird ja mal älter und vielleicht ist auch mal was passiert. Es gab mal einen Beißvorfall. Also wir sind in der Regel zu normalen Zeiten immer telefonisch zu erreichen. Und wenn es telefonisch ist, versucht man auch mal einen Rat zu geben. Es kann ja auch mal einem Hund nicht gut gehen. Also wenn es Schwierigkeiten gibt, besteht ja die Möglichkeit der Nacharbeitung. Und natürlich betreuen wir unsere Teams und arbeiten nach. Also ich sage immer, das ist wie so eine kleine Ehe, die man da eingeht mit der Führhundeschule, wenn man möchte.
Genau. Was wir jetzt auch dieses Jahr hat's zum ersten Mal endlich geklappt, dass ein paar von meinen Teams gekommen sind und wir hier einfach so ein kleines Führhundehalterseminar gemacht haben. Das soll jetzt eigentlich so einmal im Jahr dann stattfinden, wo man dann einfach auch da mal gucken kann, gibt es irgendwo Probleme? Kann man da schon irgendwas vielleicht ein bisschen unterstützen, dass einfach immer viel Kontakt da ist? Weil es sind ja auch unsere Hunde, also wir wollen ja auch wissen, dass es allen Beteiligten immer gut geht.
Ja, genau. Das soll auch nicht so heißen, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Sondern das ist auch vertraglich festgesetzt, dass wir auch lebenslange Betreuung machen sollen. Aber ohne vertragliche Festsetzung ist ja auch unser Bestreben, dass wir wissen möchten, wie es unseren Hunden und unseren Klienten geht. Bei mir gibt es da zum Beispiel die Möglichkeit, ich sage auch immer bei der Übergabe, wenn mal was passiert und doch keiner einspringen kann, weil wir fragen immer, ob jemand in der Nähe ist oder in der Familie, Bekanntschaft und so weiter, dass der Hund tatsächlich zu mir in der Blindenführhundsschule zurückkehren kann, falls Krankheit oder sogar jetzt Urlaub. Also heute Morgen wurde gerade ein Blindenführhund abgeholt, wo die Besitzer hier aus Warnemünde mit dem Schiff weggefahren sind und wieder zurückgekehrt sind. Seit gestern ist ein anderer Hündin da, wo die Besitzer einen Extremurlaub machen, wo der Hund es nicht begleiten kann. Und morgen kommt auch noch ein Blindenführhund, der dann auch, wo Herrchen 3 Tage ein ganz strengen Familienprogramm hat. Und manchmal ist so einfach, dass der Führhund nicht dabei ist, aber es ist nicht schlimm, weil wenn er bei mir ist, dann kann ich es genießen, so mit einem richtigen Meister zu arbeiten. Ich sage immer, ich bilde die Schüler aus und die Meister werden die bei den blinden Personen. All die Jahre Routine ist richtig, richtig viel Spaß, mit so einem Hund als Hundetrainer zu arbeiten, der wirklich alles kann. der kleinsten Stein auf dem Boden mir anzeigt, was mein Schüler noch übersieht. Aber die arbeiten wirklich Nummer eins, sage ich immer. Das ist ein richtiger Genuss, mit so einem Hund dann losgehen und das genießen. Das ist auch ein bisschen deine Arbeit, aber beendet hast du bei dem Klienten. Und das ist der komplett lieber schöne Blindenführhund mit seinem super, super schöne Arbeit. Da freut mich immer.
Oh, das hört sich ja wirklich wunderschön an. Und es ist ja bestimmt auch einfach cool, die Hunde mal wieder zu sehen, wenn die dann so lange bei dir ausgebildet wurden. Und ja, mega schön. Ja, was würdet ihr denn insgesamt so empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte einen Führhund haben, früher oder später, ich muss mir jetzt vielleicht die passende Schule suchen. Habt ihr da vielleicht einen Tipp, worauf man achten könnte?
Ja, prinzipiell würde ich jedem Interessenten sagen, bitte schau doch mal auf der Seite vom DBSV nach. Da sind ja alle präqualifizierten Führhundeschulen gelistet. Vielleicht muss man sich überlegen, möchte ich die Fahrt auf mich nehmen? Also wenn ich jetzt in München wohne, bin ich bereit, nach Hamburg zu fahren? Ich denke aber, das Allerwichtigste ist, ich telefoniere die Führhundeschulen ab und da, wo ich ein gutes Gefühl habe, wo es einfach vom Bauch her auch sich gut anfühlt und vom Herz gut anfühlt, die gehe ich besuchen, die Führhundeschule. Und höre mir auch an, wie sie arbeiten. Ich denke, das ist eine ganz individuelle Entscheidung.
Genau, super. Und ich kann so aus eigener Erfahrung noch sagen, dass es auch ganz nützlich sein kann, vielleicht mit ein paar anderen Führhundhaltenden sich auszutauschen, was die vielleicht auch so von ihren Schulen erzählen. Ich meine, man muss immer aufpassen. Ich sage immer, das ist wie mit einer Google-Bewertung. Also nicht, wenn jemand irgendwas schlecht bewertet, muss das für mich automatisch schlecht sein und andersrum genauso. Es muss nicht automatisch für mich auch passen. Aber ich finde es schon auch ganz schön, wenn man auch so zu Führhundetreffen geht. Also die sind ja auch offen für Interessenten. Dann ja, kann man ja mal gucken, was haben die Leute so für Hunde und was erzählen die vielleicht auch von TrainerInnen. Und ja, das kann man vielleicht sich auch noch als kleinen Anhaltspunkt mitnehmen. Ja, ich würde sagen, das war jetzt ja insgesamt eine wirklich große Menge Input und ich glaube, dass alle, die uns zuhören, jetzt total viele wertvolle Informationen bekommen haben. Und ich erwähne es nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass vielleicht noch irgendwelche Fragen offen sind. Ihr könnt uns natürlich jederzeit schreiben und uns eine Mail schicken. Die Adresse lautet podcasts@dbsv.org, also Podcasts im Plural mit einem S. Und genau, wer sich einen Überblick über die präqualifizierten Führhundeschulen in Deutschland verschaffen möchte, der findet es, genau wie Andrea, wie du gesagt hast, auch auf der DBSV-Webseite. Kann man einfach googeln, DBSV und Führhundeschulen oder eine andere Suchmaschine, völlig frei wählbar. Ich sage trotzdem mal kurz den Link. Also das ist www.dbsv.org/führhundeschulen.html und Führhundeschulen mit UE geschrieben. Ja, ich würde sagen, der Zeitpunkt ist mehr als geeignet, um uns jetzt der Rubrik Führhundefinessen zuzuwenden. Wie alle wissen, die hier schon länger zuhören, ist es ja die Rubrik, wo alle Gäste einen Tipp geben. Und das kann also irgendwas Nützliches sein rund um den Hund. Also wir haben da schon ganz viele verschiedene Sachen empfohlen und das schreiben wir auch immer in die Shownotes. Dreisterweise fange ich jetzt einfach mal an und empfehle heute einen Führhundesmoothie. Ja, also ihr habt richtig gehört, sowas gibt's. Am Anfang, meine erste Reaktion war, braucht man sowas? Und ja, wer ist denn auf die Idee gekommen? Aber ich muss gestehen, ich finde die großartig und Harry liebt sie auch total. Und ja, also ich schaue einfach immer, dass da hochwertige Zutaten drin sind und ich benutze die auch ganz vielfältig. Also manchmal einfach als Topping, um das Essen aufzupimpen. Im Sommer kann man da so Hundeeis draus machen. Kennt ihr bestimmt auch diese Pop-ups, wo man dann einfach eine Flüssigkeit einfüllt und die frieren lässt. Und ja, Schlecken kann ja Hunde auch total beruhigen. Harry kriegt das auf seine Schleckmatte. Und ja, dann habe ich dazu auch noch so eine Art, das sieht aus wie ein Deo-Roller. Und da kann man dann auch diesen Smoothie einfüllen. Und wenn der Hund dann vorne an dieser Kugel schleckt, dann ja, kriegt er eben auch was vom Smoothie. Und ich finde es zum Training eigentlich auch ganz cool. Ja, das ist einfach mal ein bisschen was, ja, abwechslungsreicher. Also genau. Ich finde die Dinger klasse, auch wenn ich erst skeptisch war. Und ja, würde sagen, jetzt hören wir uns mal ein paar Tipps von den Profis an.
Ja, dann fange ich an. Jahreszeit. Das ist jetzt passend zu der Jahreszeit, was ich empfehlen möchte. Und das ist die Pfotenpflege. Ja, genau gesagt, bei langhaarigen Hunden muss man schon mehr auf die Pfotenpflege achten. Ne? Wenn wir jetzt sehen, dass jetzt der Herbst anfängt und dann wird es matschig und die Blätter fallen und klebt alles an den Füßen, später kommt dann Schnee und Eis, dann ist es auch ganz wichtig, dass wir für die Pfoten ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Zum Beispiel Rasse Golden Retriever oder auch die Doodles, Poodles, alle, die Haare um den Pfote haben, beziehungsweise es wächst um die Pfote, ne? Dann ist es auch wichtig, dass, wenn wir das selber auch nicht machen, dann vielleicht auch in einem Hundesalon gehen und dort die Pfoten dann eben machen lassen. Das heißt, unten zwischen den Pfotenballen die wachsende Haare ausschneiden lassen. Und dann auch ganz wichtig zwischen den Zehen. Also wenn der Hund dann auf dem Tisch steht und auf dem Boden steht, dann muss man mit dem Finger zwischen den Zehen ein bisschen so reingehen und dann dieses Fell, was dazwischen gewachsen ist, nach oben ziehen und dann dieser überflüssige Fell, was da zu viel ist, zwischen den Zehen einfach dann abschneiden und kurz schneiden. Also eine gut gepflegte Pfote bekommt mehr Luft, trocknet sauber, na, bringt auch nicht so viel Schmutz rein. Und für den Winter oder jetzt für diese Jahreszeit, wo es anfängt auszutrocknen, ist dann auch ratsam, Pfotencreme oder Pfotenbalsam zu benutzen. Die kann man auch in Drogerie kaufen, sowas wie Herstalk. Ich habe mal nachgeschaut, im Internet gibt es so viele schöne Pfotenbalsam, Pfotencreme. Da hat man den Qual der Wahl, Trixi Pfotencreme, Animali Pfotenbalsam und so weiter. Und auf jeden Fall ist wichtig eine trockene Hundepfote. Also wenn ich reinkomme von außen, wasche und trockne ich die Hundepfote ab und balsamiere ich ein bisschen ein. Oder bevor ich rausgehe, ganz, ganz dünn creme ich die Pfoten ein, ganz trocken, dass sie dann eben draußen geschützt sind.
Wellness für die Hundefüße. Ich finde es super.
Genau, und die Anniko hat mir eine richtig gute Vorlage gegeben, nämlich Matsch, Regen, schlechtes Wetter. Also dafür, ich bin ein absoluter Freund und Verfechter von Bademänteln. Ich finde es super cool, ich kann nach dem Gassi gehen, da trockne ich den Hund erstmal grob ab, aber wenn der dann in seinen Bademantel eingepackt wird, hat er es wohlig warm, ich tue die kalte Muskulatur auch wieder aufwärmen, was auch wirklich gut ist für den Bewegungsapparat. Und hinzu kommt natürlich auch noch der Schmutz und die Feuchtigkeit bleibt im Bademantel und ist nicht in unserer Wohnung.
Genau. Ich finde das ja super mit dem Deo-Roller. Ich bin da total begeistert auch von diesen Deo-Rollern, was du gesagt hast, Lisa. Kann man zum Beispiel auch als Tipp einen Babybrei hernehmen und den vielleicht ein bisschen verflüssigen und dann auch in diesen Deo-Roller mit reinpacken. Und was ich auch immer gern mache, ist, wenn ich den Hunden das Frühstück oder auch das Abendessen herrichte, arbeite immer gern mit Hundepfeifen. Das heißt, das ist dann einfach die Pfeife, ist irgendwann wird ein Rückrufsignal. Und dass ich das Futter einfach jetzt nicht dem Hund so gebe, ohne dass er irgendwas dafür macht, verknüpfe ich den Pfiff mit der Futtergabe. Also es wird das Futter hergerichtet für den Hund, dann kommt der Rückrufpfiff und dann stelle ich den Napf für den Hund mit nach am Boden. Dann darf er auch gleich essen. Ich finde es so schade, dass man kiloweise Belohnung umsonst hergibt, nur dass der Hund vielleicht dann einfach sitzen bleibt davor. Das ist mein Tipp.
Mega. Also ich finde es super, weil das auch total praktische Tipps sind, die ihr gegeben habt. Weil die wir davor hatten, waren natürlich auch eher mal so ein bisschen theoretisch und rechtlich und so. Ist alles auch wichtig, aber es war ja eigentlich von Hundetrainern und Trainerinnen nichts anderes zu erwarten. Damit aber die rechtlichen Aspekte in dieser Folge nicht ganz zu kurz kommen, stürzen wir uns jetzt in die Rubrik Für Hund FAQ. Hier werden HörerInnen Fragen von Fachleuten beantwortet. Die folgende Frage hat uns auch eine Hörerin gestellt. Sie fragt, was ist genau der Unterschied zwischen einem Assistenzhund und einem Blindenführhund? Die Antwort hat Johannes Sperling, den ihr natürlich aus den ersten drei Folgen Fell- und Fürbügel schon kennt.
Ja, hallo und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Die Frage, um die es heute geht, ist, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Blindenführhund und einem Assistenzhund. Und das ist eine immer noch ziemlich verbreitete Unterscheidung. Rechtlich gesehen gibt's die aber so nicht mehr. Früher wurde, und ich glaube, das war besonders stark in der Blinden- und Sehbehinderten-Community verbreitet, genau so unterschieden. Es gibt Blindenführhunde, das war irgendwie klar, was die machen, die führen blinde und sehbehinderte Menschen. Und es gibt noch diese Assistenzhunde, die helfen irgendwie anderen Beeinträchtigten. Wie und wem, das wussten viele eigentlich gar nicht so genau. Dass man diese Unterscheidung gemacht hat, lag wahrscheinlich auch mit daran, dass es rechtlich und tatsächlich wirklich Unterschiede zwischen Blindenführhunden auf der einen Seite und diesen sogenannten Assistenzhunden auf der anderen Seite gegeben hat. Blindenhunde, die waren schon lange als Hilfsmittel anerkannt und werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen meistens, also bezahlt. Für andere Assistenzhunde galt das nicht. Blindenführhunde waren und sind, ich glaube auch, weil sie als Hilfsmittel anerkannt sind, auch verhältnismäßig bekannt in der Gesellschaft. Andere Assistenzhunde sind das immer noch nicht so sehr. Und als letztes, also ich will nicht behaupten, dass es für HalterInnen von Blindenführhunden immer leicht ist, Zutritt in Geschäfte, Praxen und so weiter zu bekommen. Für HalterInnen anderer Assistenzhunde ist das oft aber noch sehr viel schwieriger bis sozusagen unmöglich. Und mit dieser Unterscheidung, was den Zutritt angeht, wollte der Gesetzgeber Schluss machen. Deshalb gibt es seit 2021 ein einheitliches Zutrittsrecht für behinderte Menschen mit Assistenzhunden. So werden die jetzt einheitlich genannt. Keine Angst, ich will das nicht ausführen. Dazu gibt es eine eigene Fell- und Fürbügelfolge. In dem Zusammenhang mit dem Zutrittsrecht hat man aber auch geregelt, was Assistenzhunde sind. Das hier will ich hier jetzt auch nicht vertiefen. Jedenfalls rechtlich gesehen ist der Blindenführhund jetzt eine von fünf Assistenzhundearten, mit denen man als behinderter Mensch Zutritt haben darf. Das heißt, egal ob du einen Blindenführhund hast oder ein Hund dir hilft, weil du einen Rollstuhl nutzt oder weil du schlecht oder nicht hörst oder weil du epileptische Anfälle bekommst oder. Wenn die Hunde entsprechend für ihre Aufgaben ausgebildet und geprüft sind, dann können HalterInnen mit diesen Hunden in den Supermarkt, ins Kino oder in die Flugzeugkabine. Also zusammengefasst, Assistenzhund ist der neue Oberbegriff. Blindenführhund ist jetzt eine Art von Assistenzhunden.
Super, danke dir.
Gerne.
Ja, ich kann es kaum glauben, aber so langsam neigt sich unsere Folge auch dem Ende zu. Aber ein Highlight haben wir noch, nämlich das Heldenhighlight. Und da geht es ja darum, dass immer ein Gast im Podcast eine Lieblingsgeschichte zum Führhund erzählen kann.
Meine Lieblingsgeschichte ist von letztes Jahr. Ich habe eine Hündin ausgebildet, die habe ich als Welpe bekommen, also Junghund, sage ich mal, von Kollegen gezüchtet und mir angeboten. Jetzt sage ich mal die Rasse. Die Rasse ist tatsächlich ein Mama Malinois, also ein belgischer Schäferhund, und der Papa ist eine schöne weiße Pudel. Na, da war aber die Aufschrei groß. Aber es wurde ja richtig gezüchtet, weil vorher war die Mama mit einem Malinois-Papa ja gepaart. Und zu Hause hat die Mama dann nur noch mit dem Pudel im Hof gespielt. Und da war gar keine Gedanke dabei, auch wenn der Pudel draufgesprungen ist. Und die haben abgewunken, ist alles gut gelaufen bei dem Deckakt. Ja, da kann ja nichts passieren. Später sind dann 11 Welpen geboren. Alle waren schwarz und keiner war ein Malinois. Und so haben wir die dann eben Malidoodle genannt. Mir wurde eine Welpe angeboten und ich habe meinen Klienten gefragt, ob wir den Experiment angehen, diesen Junghund aufzuziehen und auszubilden als Blindenführhund. Er hatte tatsächlich in seiner Nachbarschaft einen älteren Malinois-Rüde, mit dem er auch schon ein bisschen seine eigene Mobilität verbessert hat. Und so hat er mit guter Laune und viel Freude für diesen Welpen Ja gesagt. Tatsächlich ist die Aufzucht und die Ausbildung sehr, sehr gut gelungen. Und dadurch, dass der blinde Herr eine besondere, also neben dem Blindheit eben körperlich beeinträchtigt ist, bin dann hingefahren im Frühling letztes Jahres. Und da ist aber etwas Trauriges passiert. Da war ein Trauerfall in der Familie. Aber die wollten den Besuch nicht absagen und haben mir extra gebeten, dass ich komme mit der Führhündin, weil sie kann ja dann in dieser Woche in diesem Trauerfall ein bisschen behilflich sein. So ist die Hündin. Ich muss sagen, ich war selber erstaunt, wie die Fähigkeiten sie hatte, das zu erkennen, dass dort eben ein der Trauerfall ist und dass die Traurigkeit herrscht und die Leute eben aber ein bisschen glücklicher gemacht hat mit dem Schmusen, mit dem Spielen, sich auch streicheln lassen. Also sie war in dieser Woche wirklich Highlight und eine sehr, sehr gute Unterstützung und Hilfe für die betroffenen Personen. Dann sind wir ein halbes Jahr später zurückgekehrt und wir haben wirklich einen ganz, ganz tollen Lehrgang gemacht. Die ganze Familie, die Kinder, die Eltern, auch die Freunde in dem Wohnort, also in diesem kleinen Dorf, wo er mit seinem Hund lebt, die waren alle begeistert. Und diese Hündin hat so eine Feinradar. Jeder, der sie anspricht oder was Nettes zu ihr sagt, sie geht hin, sie steigt hoch und fast wie umarmt sie diese Menschen, die mit ihr sprechen. Und man muss ihr Gesicht sehen, wie sie die Öhrchen zurückzieht, leicht ein bisschen lächelt und fast die Leute erdrückt, weil sie ihr da so Lieblichkeiten gesagt haben. Sie arbeitet mit dem blinden Herren in einem Kleinstadt, einem Rathaus, Rezeption, wo sie dann in dieser Kabine liegt. Und die Politessen vom Rathaus, die gehen immer vor der Arbeit zu der Hündin und streicheln sie und grüßen sie. Wenn sie zurückkommen, gehen sie auch nochmal zu ihr und grüßen sie und sie grüßt zurück. Und jetzt vor kurzem gab ein Fotoshooting sogar, wo sie als tierische Mitarbeiterin des Hauses abgelichtet worden ist. Und ich muss sagen, dass die Stadt, dass der ganze Dorf und die Familie, die Freunde, die sind ganz begeistert von ihren von ihren lieben Fähigkeiten. Also sie ist nicht nur ein Blindenführhund, sondern der Liebling aller Menschen, die sie kennenlernen. Also das rührt mich wirklich immer wieder, diese schöne Geschichte.
Also das kann ich total verstehen. Ich habe gerade gedacht, also den Hund würde ich auch super gerne kennenlernen. Und auch die Rasse klingt ja auch total spannend, wo man ja am Anfang erstmal denkt, oh, ob das passt. Aber ja, das sieht man eben immer. Manche Dinge, gehen sich dann aus, auch wenn man es ganz anders einschätzt. Ja, ich muss echt sagen, also ich könnte euch noch ewig zuhören und mit euch hier reden, aber leider sind wir jetzt am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich kann nur sagen, also ich bin unglaublich dankbar, dass ihr hier wart und ja, uns so viel Input gegeben habt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Also ich möchte mich auch bedanken für die Einladung. Ich muss auch gestehen, ich war sehr nervös, aber so im Laufe des Gesprächs hat sich das dann doch gelegt und ich habe es wirklich genossen und es war eine total schöne Erfahrung. Danke, Lisa.
Sehr gern.
Dann möchte ich mich natürlich anschließen. Ich habe auch unwahrscheinlich viel Spaß gehabt, hier einfach erzählen zu dürfen, wie es uns so geht als Führhundeschule. Und herzlichen Dank.
Gerne, gerne. Und vielleicht kommen wir ja in diese Runde irgendwann nochmal zusammen.
Sehr dann. Gerne.
Ja, wäre schön.
Sehr schön.
Dann sage ich mal tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Fell und Fürbügel ist eine DBSV-Podcast-Produktion. Zu Gast waren Aniko Ebersberger, Thomas Thalmeier und Andrea Patzek. Moderation Lisa Mümmler. Redaktion und Schnitt Lisa Mümmler, Christian Balbach und Leonie Koll. Sounddesign Robby Sandberg. Die nächste Folge erscheint in 3 Monaten am 15. Januar. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Diese findet ihr unter sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts oder folgt uns auf Social Media.